Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
Spektakel oder Spekulation?
Ich glaube Spektakel, weil da steckt beides so ein bisschen drin.
Lehre oder Praxis?
Am Ende schon Praxis, allerdings immer informiert durch Lehre.
Das Studio Finster 3000 konzentriert sich auf die Verbindung von physischem Raum und Videospieltechnologie, um interaktive, multimediale Erlebnisse zu schaffen. Basierend auf der Überzeugung, dass die natürlichste und spektakulärste Form der Interaktion zwischen Menschen, Objekten und Raum das Spiel ist, kreuzen sie architektonische Ansätze mit spekulativen Prinzipien des Game Designs. Was dabei herauskommt? Chancen, die Gaming als niederschwellige Vermittlungsform bietet, eine Idee, wie Gaming eine Shared Experience im Museum und über die Museumsgrenzen hinaus bieten kann, bis hin zur Emotionalisierung von Inhalten durch Gaming. Wie man dazu kommt und welche Ansätze zwischen Spektakel und Spekulation es heute schon in der Praxis gibt, darüber sprechen wir, Dr. Uwe Bresan und Eva Herrmann, heute mit Samuel Weiß, Tobias Haas und Jannik Kaiser von Finster 3000 in unserem Podcast.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite beim heutigen Jung Talks Podcast. Schön, dass ihr euch die Zeit für uns nehmt.
Schön, dass wir da sein dürfen.
Ja, danke für die Einladung.
Vielen Dank.
Normalerweise hüpfen wir immer direkt in die Fragen rein, aber bei euch müssen wir jetzt erst noch kurz einen Umweg nehmen und einige Definitionsfragen klären. Bei Games denke ich weiß nicht, wie es Uwe geht, aber ich denke an Minecraft und zockende Gamer, so Teenager, Patenkinder, die einem Dinge zeigen, die man überhaupt nicht kann, die in immer höheren Leveln virtuelle Welten erschaffen. Wie falsch oder richtig liegen wir da?
An sich ist es richtig, was du gerade gesagt hast, ist aber ein ganz kleiner Bruchteil von dem, was Games oder Gamification eigentlich ausmacht. Es gibt super viele Aspekte vom Gaming oder auch von Gamification. Was bei uns da spannend ist oder was wir gerne verwenden, ist einfach, dass man schaut, wie man Nonlinearität oder Feedback in irgendeiner Form unterbringen kann in dem, was man tut. Das ist so der Kern von Games am Ende.
Nonlinearität.
Erklärt uns das Wort bitte auch noch.
An sich geht es bei der Nonlinearität darum, dass man für jede Nutzerin oder Spielerin ein individuelles Erlebnis bereitstellen kann oder schaffen kann. Und nicht wie bei einem Buch oder bei einem Film von Anfang bis Ende für jeden das gleiche Erlebnis bereithält.
Gaming oder Game Design? Was ist jetzt euer Arbeitsfeld genau in diesem Bereich?
Grundsätzlich bedienen wir uns an beidem. Wir verstehen das als eine Art Werkzeugkasten, bei dem wir uns einzelne Teile rausnehmen können und mit denen wir unsere Arbeiten anreichern können. Aber grundsätzlich nicht nur das eine, sondern immer verbunden auch mit einem Verständnis von Raum und einem physischen Anteil.
So, und zum Einstieg jetzt dann noch die dritte Frage. Was hat der Name Finster 3000 zu bedeuten?
Also wir wollen das jetzt ja natürlich nicht gänzlich entmystifizieren, aber es ist ein Stück weit das Feedback, das man auf diesen Namen bekommt. Ja? Also es gibt eigentlich niemanden, der diesen eher ungewöhnlichen Namen ausspricht und nicht irgendeine Reaktion noch mitbringt. Das ist das ja auch, was irgendwo im Thema Spektakel und Spekulation so geroutet ist, dass man sagt, man möchte eigentlich eine Reaktion oder eine Emotionalisierung. Das kann bei dem Namen jetzt ein verhaltenes Kichern sein oder ein Fragezeichen, aber es bringt auf jeden Fall immer eine weitere Ebene mit.
Also wir treffen uns heute schon, um das Mysterium so ein bisschen aufzulösen und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mitzunehmen. Vielleicht machen wir es mal an einem Beispiel klar. Was ist eure Arbeitsweise mit Hilfe des Gamings in unsere gebaute Umwelt einzugreifen?
Also was uns daran interessiert ist, wie kann das Digitale ein integrierter Bestandteil sein von der räumlichen Erfahrung? Also wie kann die ergänzt werden, diese grundsätzlichen Gestaltungsparameter, die wir im konventionellen Architekturdenken haben? Also wenn es um Raum, Licht, Blickbeziehungen geht, welche Rolle kann da auch ein digitaler Layer spielen? Das ist das, mit dem wir uns so beschäftigen wollen.
Um da noch anzuschließen von der Frage eben, was Gaming überhaupt ist. Wenn man sich über einen Entwurf Gedanken macht von einem Spiel im Raum, dann kann man das Spiel nur gemeinsam mit dem Spielbrett entwerfen. Also du kannst nicht einzelne Aspekte eines Games entwerfen, ohne das Level oder das Spielbrett mit zu entwerfen. Und so kommt dann eben der Raum und die Spielemechanik dann bei uns wieder zusammen im Entwurf. Quasi als Kern der Entwurfsarbeit.
Im Titel unserer heutigen Folge stehen ja die Begriffe Spektakel und Spekulation. Was erreicht man quasi mit dieser Vermischung von digitaler und analoger Welt? Geht es da tatsächlich um Spektakel und quasi etwas Besonderes, ein Event, was ihr damit gestaltet? Oder wohin gehen eure Spekulationen? Wie sieht die Zukunft dieser Verbindung von analog und digital eurer Meinung nach aus?
Da muss man vielleicht einmal ganz kurz die Begriffe klären oder was wir darunter verstehen unter Spektakel und Spekulation. Für uns bedeutet Spektakel ein Bruch zur normalen Lebensrealität. Das wird jetzt in Ausstellungen beispielsweise oft gemacht, dass einfach die Dinge größer, lauter, heller, teurer entworfen werden. Für uns stellt sich da aber die Frage, ob man das Ganze nicht wieder ein bisschen zurück zum menschlichen Maßstab bringen kann und sich überlegen kann, kann man denn durch kleinere Überraschungsmomente oder unvorhergesehene Momente eben diesen Bruch zur Lebensrealität für die Besucherin oder Nutzerin darstellen, dass so die Ausstellung oder die Installation oder was auch immer man dann entwirft, der Raum, eben immer wieder eine Überraschung bereithalten kann.
Und vielleicht anschließend zu Speculation. Speculation, also die Spekulation, nimmt bei uns halt irgendwo einen gewissen Raum ein, dass man sagt, naja, ich möchte jetzt eigentlich mal zwanglos forschend arbeiten. Also es geht in dem Sinn, sagen wir im akademischen Bereich und aber halt auch in der Praxis, schon auch darum, dass man versucht zu verstehen, wie beeinflussen digitale Medien, wie beeinflusst digitale Kommunikation unsere Lebenswelt und wie kriegen wir das wieder zurücktransferiert in, sagen wir mal, eine gebaute Umgebung, ja, die entweder rein physisch oder eben hybrid physisch-digital funktioniert.
Das ist jetzt eine komplett andere Art und Weise, über Architektur, über Raum, über Erlebnisse nachzudenken. Ich habe nicht diese eine Idee, was meine Botschaft ist, sondern ich muss ja gleich einen ganzen Strauß an Botschaften bereithalten, weil jeder ja sein eigenes individuelles Erlebnis bekommen soll, das Nicht-Lineare. Also wie gehe ich an so eine Aufgabe dann überhaupt ran? Habe ich überhaupt eine klare Aufgabenstellung oder ergibt sich das irgendwie so aus dem, was der Wunsch ist, was am Schluss rauskommen soll?
Grundlegend gehen wir da von dem Erlebnis aus, das gestaltet werden soll. Da gibt es einen Spieletheoretiker, Jesse Schell heißt der hat da sehr spannende Ideen zu gehabt und da nehmen wir uns sehr viele Ansätze oder sehr viele Ideen von. Und der hat zum Beispiel auch gesagt, dass ein Spiel oder in unserem Fall Architektur, Gestaltung an sich selbst nie das Erlebnis sein kann, sondern immer nur quasi die Plattform, auf der ein Nutzer oder eine Nutzerin irgendeine Art von Erlebnis haben kann, wenn sie damit interagiert oder wenn er damit interagiert. Das heißt, wir können Produkte entwerfen wie ein Spielfeld, wie ein Regelwerk oder wie ein Computerprogramm, Computerspiel. Aber wenn der Nutzer oder die Nutzerin nicht damit interagiert und sich darauf einlässt, dann wird auch kein Erlebnis stattfinden.
Reden wir da quasi von so erweiterter Realität, also nicht Virtual Reality, sondern quasi eine Verbindung über Brillen, über Displays. Wie müssen wir uns diese Verbindung vorstellen?
Dieses Interface, ne?
Dieses Interface, ja.
Also wenn man da jetzt nochmal ein Stück rauszoomt quasi, ist es ja schon offensichtlich, dass zumindest Tech-Konzerne die Vision haben, dass, sagen wir mal, Devices oder Interfaces mit der physischen Welt immer mehr verschmilzen. Es fängt ein Stück weit da an, wo der Rand dünner wird vom Handy-Display und geht natürlich dann weiter, dass man sagt, naja, was ist im Thema Brillen, was ist im Thema Kontaktlinse dann irgendwie zu holen, wie vernetzt man das? Und wenn wir jetzt über sozusagen die Integration von digitalen Inhalten in gebaute Welt sprechen, würden wir es, genau wie du es gesagt hast, Uwe, im Feld erweiterte Realität sehen, jetzt aber nicht beschränkt auf ein bestimmtes technisches Device. Der Trend geht dahin, dass die Welten verschmelzen. Und dann stellt sich ja natürlich die Frage, Wer designt diese hybriden Welten? Sind es Konzerne, sind es Programmierer oder sind es Architektinnen am Ende, die vielleicht weniger konsumgetriebenen Zugang oder einen idealistischeren in einem Design von einer gebauten oder hybriden Umwelt haben?
Ich denke ja sofort in HAI, welcher Punkt das sein könnte, noch diese zusätzliche Welt zu gestalten. Ich komme dann schon wieder mit ganz praktischen Fragen um die Ecke, eben auch nach den Devices. Aber vielleicht erklärt ihr dann einfach konkrete Beispiele, auch vielleicht aus der Lehre, die ihr mit den Studenten macht, mit Architektur- und Innenarchitekturstudierenden, um so vielleicht auch bei unseren Zuhörern so ein bisschen noch einen Ansatz zu wecken, wo sie quasi einsteigen können. Und dann natürlich einen Ausblick darauf geben, was auf uns als Raumplanerinnen, also Architektinnen und Innenarchitektinnen zukommen wird in Zukunft.
Fangen wir mal mit einem Projekt an, erstmal, dass wir sehen, wo würden wir euch aktuell gerade finden? Ich glaube, in irgendeinem Museum in Stuttgart gibt es gerade eine Ausstellung, ne?
Genau, das war jetzt so das kürzlichst veröffentlichte Projekt. Das ist jetzt seit 2 Wochen erlebbar im Lindmuseum. Und da geht es um ein AR-Game. Und das Ganze ist aus einem partizipativen Prozess entstanden, wo wir eigentlich schon in die Spielegestaltung viele Leute mit einbezogen haben. Auch schon in einer Art von gamifizierten Formaten. Da geht es jetzt wirklich darum, man geht mit einem Tablet durch das Museum und scannt gewisse Objekte ab, die im Museum sind. Und grundsätzlich geht es darum, Layer erfahrbar zu machen, die über das reine Objekt erstmal schwierig zu fassen sind. Da geht es dann um Dynamiken oder um Eigenschaften von einem, in dem Fall Marmorobjekt, die halt erstmal nicht in seinem statischen Wesen begreifbar sind. Und da wird dann auf einmal Gaming und Digitales interessant, weil wir damit eine Zeitlichkeit mit reinbringen können oder andere Eigenschaften visualisieren können, die erstmal im Objekt nicht vorhanden sind.
Und der Gaming-Aspekt ist dann auch sowas wie, ich bekomme mehr Punkte, je mehr Objekte ich gefunden und eingescannt habe?
Grundsätzlich geht es bei dem Projekt, das heißt Get In, darum, mal so ein bisschen zu hinterfragen, wie das Museum momentan funktioniert und dieser einseitig gerichtete Informationsfluss des Museums als Konsumort zu hinterfragen und eigentlich die Besucher zu involvieren, in der Ausstellung einen Beitrag zu leisten. Ganz konkret geht es um ein Co-Creation-Game, in dem man erst Dinge einsammelt, eben an den Objekten, Dinge erfahrbar gemacht werden. Und dann geht es aber darum, dass man seinen eigenen Beitrag leistet, dass man ein eigenes Objekt kreiert und das mit den anderen im Museum teilt. Man kann das dann absenden vom Tablet und es wird über eine Projektion in der Ausstellung hinterlassen.
Und wo es dann natürlich, ja, sagen wir mal, eine architektonische Dimension bekommt, ist, dass man sagt, wenn ich jetzt natürlich von so einem Game durch eine Ausstellung geleitet werde, ja, und auch gewisse Belohnung erfahre oder gewisse Blickwinkel erst freischalt über so ein Augmented Reality Game, wird es dann wieder räumlich, wo man sagt, naja, wie schicke ich die Leute? Was für Entscheidungen lasse ich ihnen? Wie navigieren sie quasi durch dieses Game, durch die Ausstellung? Bis hin dazu, dass man sagt, naja, was ist denn mit sensorischen Eigenschaften von Materialien, also auf was stehe ich, wie habe ich eine gewisse Signaletik, dass ich verstehe, das ist Teil des Games, die Fläche, die ich gerade betrete, wie sind die Blickbeziehungen auf die einzelnen Exponate in der Rückschau, wenn ich einen Cycle von diesem Game durchgemacht habe. Also, dass man im Prinzip durch so eine Art Game Master einen weiteren, nicht nur Informations-, sondern Ästhetik-Layer auf vorhandene Exponate drauf applizieren kann.
Jetzt ist ein paar Mal das Wort konsumfrei gefallen. Also klar, man kann sich natürlich vorstellen, dass irgendwie Google und Co. damit Geld verdienen wollen. Aber das, was euer Aspekt jetzt daran ist, ist ja eher den Museumsbesuch oder Kulturinstitutionen, also da diesen berühmten Layer on top irgendwie drauf zu machen. Das ist an der Stelle dann auch der richtige Hebel oder lässt sich das auch noch auf andere Typologien übertragen?
Das lässt sich sehr gut auf andere Typologien auch noch übertragen. Das Thema Ausstellung oder Installation innerhalb einer Ausstellung ist für den Anfang jetzt einfach mal ein sehr, sehr dankbares, weil man ähnlich wie bei einem Pavillon in der Architektur einfach mal Dinge in einem kleinen Maßstab ausprobieren kann und gucken kann, wie funktioniert es überhaupt, bevor man es dann auf ein ganzes Gebäude hochskaliert und man da eben die ersten Testläufe machen kann.
Kann man sagen, dass die Kulturschaffenden da vielleicht auch ein bisschen offener sind, weil sie natürlich Probleme haben, diese ganzen verschiedenen Informationen, die eine bestimmte Komplexität aufmachen, wieder runterzubrechen, dass jeder so seinen Weg findet, um jetzt durch eine Ausstellung durchzugehen oder sich durch ein Thema durchleiten zu lassen?
Naja, also das Thema der Zugänglichkeit, was Games aus der interaktiven Logik oder aus dem interaktiven Wesen heraus schon immer abbilden, dass sie für jeden oder für jede ein sehr hohes Maß an Zugänglichkeit bieten und jeder sich drin zurechtfinden kann, weiß, was er tun soll und auch eine gewisse Faszination mitbringt. Das merkt man in der Arbeit im Museum auch, dass es da einfach verschiedene Publikumsgruppen gibt, die halt jetzt durch eine, wir hatten es vorhin schon, lineare Struktur, wie es halt gerade im Museum auch oft funktioniert, mit einem Begleittext oder mit einem Begleitbuch, wird halt eine sehr eingeschränkte Publikumsgruppe angesprochen, beziehungsweise eine sehr bestimmte Publikumsgruppe angesprochen. Und da ist die Frage, wenn man jetzt gerade über jüngere Zielgruppen nachdenkt, die dann schon immer irgendeinen sophisticated Zugang hatten zu solchen interaktiven Medien oder auch zu virtuellen Welten, die fühlen sich halt schnell gelangweilt oder haben dann vielleicht doch auch nicht dieses Maß an, ich lasse mich mal darauf ein, die nächste DIN A4-Seite auch noch zu lesen. Da muss man ja vielleicht irgendwelche anderen Hebel finden, um mit denen zu agieren.
Wir haben uns quasi mal an der Hochschule kennengelernt und ihr habt davon erzählt, dass ihr das auch mit den Architektur- und Innenarchitekturstudierenden macht. Wie sind da eure Erfahrungen? Sind die da offen? Haben die da Lust drauf? Dazu gehört ja irgendwie auch Programmierungswissen, was ihr da macht, oder?
Grundsätzlich ist das Feedback wirklich interessant, weil irgendwie muss man Studierenden eben nicht erklären, warum das jetzt relevant ist. Also wir bieten gelegentlich ein Seminar an oder wir bieten Lehrveranstaltungen an, in denen das eine Rolle spielt, dass man sagt, na hey, lass uns doch digitale Welt und physische zusammenbringen, lass uns da irgendwie Dinge wie AR nutzen. Und da ist den meisten Studierenden eigentlich klar, dass das irgendwie ein relevantes Thema ist, auch wenn man es ergebnisoffen formuliert, was dann da rauskommt. Ob es jetzt quasi eine Inszenierung eines bestimmten Raumes oder bestimmter Raumqualitäten sind, ob es sozusagen Entwurf eines Gebäudes oder einer Ausstellung basierend auf der Annahme ist, dass hier drin nonlinear navigiert wird. Und das ist eigentlich jetzt erstmal alles egal. Die Relevanz des Themas wird irgendwie immer sehr, sehr gut aufgenommen. Interessant ist jetzt der zweite Teil natürlich. Also es braucht natürlich einen Zugang zu digitalen Werkzeugen, den man mitbringt. Allerdings ist es schon auch so, dass, und das machen Architekten, Architektinnen ja sehr gerne, sich Werkzeuge auch aus anderen Bereichen zu krallen und die mal auf den Architekturkontext anzuwenden. Die Werkzeuge werden immer intuitiver. Das heißt, auch die normale Architektin, normale Architekt sind mittlerweile absolut in der Lage, auch digitale Inhalte, ob sie nun räumlich oder eher inhaltlich bestimmt sind, mitzuentwerfen, ja, von vornherein.
Da vielleicht gerade nochmal anschließend an deinen Kommentar, Uwe, zur HOAI oder zum Entwurfsprozess, wie den man sich zukünftig vorstellt. Also grundsätzlich denken wir, dass es schon wichtig ist, auch für einen Architekt, darüber Bescheid zu wissen und diese Tools zu kennen und vielleicht auch die Potenziale zu kennen, aber vielleicht auch schon früh in den Entwurfsprozess Experten mit reinzuholen, die dann vielleicht tatsächlich Programmierer sind oder die aus dem Game Design kommen und das tatsächlich studiert haben. Dieses, was eigentlich schon gängig ist, dass man schon früh auch in Wettbewerbsprozessen irgendwie Experten reinholt für Garten, für Licht, für Wasser, für Tragwerk, dass da jetzt einfach noch das Feld erweitert wird und das Digitale mit dazu kommt.
Nur um es nochmal auch für die Zuhörer klarzustellen, ihr seid gelernte, ausgebildete Architekten.
Genau.
Und habt euch dann quasi nebenbei auch dieses Wissen angeeignet, wahrscheinlich über eine eigene Historie als Gamer.
Genau, das hat sich über die Jahre im Studium einfach so entwickelt, dass man immer mehr angefangen hat, zum einen interaktive Architektur zu entwerfen und zum anderen auch immer mehr interaktive oder gamifizierte Vermittlungsformate gewählt hat, um seine Projekte zu präsentieren für die ProfessorInnen, weil es einfach gerade auch wieder das Thema Zugänglichkeit total viele Ebenen von so einem Entwurf, was ja am Ende nur ein Pitch ist für ein Projekt im Studium, verschiedene Ebenen einfach erlebbar zu machen, auch in der kurzen Zeit, die man dann hat bei so einer Präsentation. Und sind so dann über das Thema Gaming gestolpert, immer tiefer rein in die verschiedenen Aspekte von User Experience, über Level Design etc. Da gibt es ja ganz, ganz viele Aspekte im Gaming, die mit einer NutzerInnenerfahrung in der Architektur korrelieren oder wo man sich ganz viele spannende Sachen irgendwie ausziehen kann für die eigene Arbeit.
Das macht natürlich auch ein Stück weit das Spektrum auf, in dem wir arbeiten. Jetzt heißt es ja mal Designstudio Finster 3000. Aber im Prinzip das Selbstbild ist natürlich, dass man sagt, ja, man ist hier eine kleine Experimentierküche, in der mal geschaut wird, wie eben entweder der Konsum oder digitales Verhalten bis hin zu digitalen Einflüssen eigentlich unser aller Leben beeinflussen und wie sich das nachher wieder in Architektur übersetzen lässt. Das kommt dann als Ergebnis eben vielfältig daher. Das kann einerseits wirklich wie im Museum ein AR-Game sein. Auf der anderen Seite denken wir natürlich, um jetzt mal in dem Kulturkontext zu bleiben, denken wir natürlich, okay, wenn ich Ausstellungen ab jetzt wirklich interaktiv nonlinear gestalte, wie wirkt sich das auf Raumfolgen aus? Wie wirkt sich das auf ganz klassische Architekturparameter wie Lichtmaterialität, Sichtbeziehungen, Signaletik aus? Ja, bis hin zu, dass wir uns eben einfach sicher sind, wenn ich verstanden habe, wie jetzt das AR-Game funktioniert, würde ich ein Museum anders entwerfen, als wenn ich jetzt mal bei einer sehr konservativen Idee von Inhaltsvermittlung bleibe.
Um da auch nochmal anzuschließen, es muss jetzt nicht ein AR-Game immer sein. Es ist ein Tool oder ein sehr wichtiges Tool, das wir gerne und häufig verwenden. Aber das Thema Gamification oder Gaming oder Interaktion, das muss nicht am Ende immer ein digitales Spiel sein. Es kann auch rein analoge gamifizierte Prozesse sein, die da stattfinden.
Welche Tipps hättet ihr denn für uns? Welche Tools wir jetzt als erstes mal mit einbeziehen sollten, um besser kollaborativ zu arbeiten. Wie ihr es vorhin schon gesagt habt, diese Nutzerschicht, wie man durchs Gebäude geht, da kann ich ja ganze Nutzungen simulieren und auch Erlebnisse schon simulieren. Also was würdet ihr vorschlagen? Was sind da so Tools, die man sich unbedingt angucken muss? Oder muss man die erst selber entwickeln?
Nee, da gab es ja jetzt schon immer wieder Ansätze, wahrscheinlich allen vornweg, die von Patrick Schumacher, wie man aus Simulation generativ Raum formen kann. Den Pfad sind wir jetzt nie wirklich gegangen. Ja. Wir hatten das im Studium, wir hatten generischer Raum aus simuliertem Verhalten Thematik, eben über Game Engines, die das mit einer schwachen KI eben einfach abbilden können. Wo wir den Abzweig aber eigentlich eher genommen haben, war, dass man sagt, naja, ein Tool, Augmented Reality zum Beispiel, wie verknüpfe ich tatsächlich einen digitalen Layer und Raum? Es gibt ganz pragmatische Anforderungen. Ich brauche Platz, ich brauche Sicht, ich brauche ein räumliches Setting, das mir immer noch Kommunikation mit anderen Menschen erlaubt. Also eher Abkehr von raumgenerativ entwerfen hinzu, dass man sagt, naja, hands on, wir sind halt Entwerfer oder Entwerferinnen als Architekt. Die Aufgabe wird uns hoffentlich auch nicht abgenommen. Allerdings wäre der erste Tipp, dass man einfache Augmented Reality-Anwendungen irgendwo integriert in den Entwurfsprozess.
Je länger ich drüber nachdenke, denke ich immer so Flughäfen. Also Flughäfen sind zum Beispiel so Gebäude, die maximal komplex sind, die ich schon in der Theorie von Rem Koolhaas immer nur durch eine Beschilderung überhaupt erfahren kann. Also nur Schilder sagen mir, wo ich hin muss. Im besten Falle könnte ich mir das mit einer Gaming-Strategie, wo also 10.000 Passagiere an unterschiedliche Gates geführt werden müssen, fast so als Anwendungsbeispiel vorstellen.
Ja, also der grundlegende Gedanke der BesucherInnenführung durch so ein Gebäude kann durch Augmented Reality natürlich sehr gut funktionieren. Wenn man dann aber den Schritt nochmal zurückgeht und sich überlegt, wie kann ich denn jetzt die einzelnen Angebote, die es vielleicht innerhalb eines Flughafens gibt, die auch individuell benutzt werden. Also ich werde ganz andere Punkte innerhalb eines Flughafens auf meinem Weg zum Gate ansteuern als Uwe zum Beispiel, weil wir einfach unterschiedliche Interessen haben. Und wenn man das Ganze in einen digitalen Game Master übersetzen würde, wo man seine Punkte finden, entdecken etc. kann und am Ende aber trotzdem immer zur richtigen Zeit am Gate ankommt, weil eben jemand im Hintergrund den Überblick behält, dann könnte so eine jetzt eher stressige Erfahrung zu einer spannenden Experience werden.
Ich finde es im Bildungsbereich eigentlich total spannend, weil die Digital Natives kennen sich besser mit dem Handy aus, als wir gerade ausgucken können. Und es ist ja auch die Möglichkeit, nach Interessenslagen, nach ganz anderen Schichten irgendwie Informationen zu verteilen. Also dafür kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass man Räume dann durch Gaming auch anders, wenn es auch nur im Kopf stattfindet oder mit dem kleinen Hilfsmittel, durch das ich durchgucke, eine ganz andere Attraktion und Motivation habe, mir Wissen anzureichern. Und dann kann es ja auch ein Spiel sein. Noch ein Level, noch ein Level, noch ein Level. Und am Schluss weiß ich ganz viel und habe gar nicht gemerkt, dass ich was gelernt habe. Also für den Bereich kann ich es mir auch sehr gut vorstellen.
Diese Serious Games, die du da beschreibst, gibt es ja schon seit einigen Jahren. Ob die jetzt so gut funktionieren, ist immer so ein bisschen die Frage. Die Balance zwischen der Information und dem Erlebnis, die muss halt irgendwie gewahrt werden. Wenn man sich so Serious Games anguckt, die man in der Schule verwendet, dann ist halt der Fokus sehr, sehr stark auf der Information, die vermittelt werden soll. Sonst ist es kein gutes Serious Game, wenn die Schüler oder die Schülerinnen dann nicht einen großen Batzen an Informationen irgendwie aufnehmen können. Wenn man das Ganze so ein bisschen in Light jetzt wieder aufs Museum überträgt, funktioniert es natürlich wieder ganz anders, weil sich jeder die Sachen rauspicken kann, die ihn wirklich interessieren. Keiner von uns alle diese Begleittexte durchliest, die in der Ausstellung drin hängen. Da ist man 3 Stunden beschäftigt und hat trotzdem noch nicht alle Informationen irgendwie.
Auch um da anzuknüpfen, ob es jetzt Bildung oder eher Entertainment orientierter ist, ob es Museum oder Schule oder Uni ist. Natürlich gilt es einfach auch, diese physischen Orte so zu stärken. Ja? Also vielleicht muss man sie ein bisschen anders entwerfen, aber grundsätzlich, und das ist ein großer Treiber bei uns oder quasi eigentlich auch die Frage, die wir uns am Ende stellen, war es jetzt ein kollektives Erlebnis? Das ist das, was physische Orte natürlich als Riesenqualität haben, dass man gemeinsam Dinge erleben kann. Ja? Und wenn wir dafür jetzt digitale Hilfsmittel einweben, muss das der physische Ort allerdings auch hergeben, dass wir Kommunikationssettings schaffen, in denen man eben als Gruppe etwas erlebt, als kleine Gruppe, in der dann doch auch irgendwo Dinge gestaged werden, einzelne Inhalte oder Personen, die kommunizieren. So fließt im Prinzip das, was Samuel gerade gemeint hat, dass wir gewissen Entertainment-Faktor vielleicht in dem digitalen Layern, die man haben will, hat, fließt das schon wieder zurück auf gebauten Raum, der das Ganze quasi beherbergt.
Also es ist keine Einbahnstraße in eine Richtung, sondern es muss auch immer was zurückgeben, weil sonst ist es ja nur quasi Gimmick, aber nicht echter Mehrwert.
Ja, also genau, am Ende ist die Frage, wie ist diese Schnittstelle irgendwie designt und was muss diese Schnittstelle mitbringen, dass das Ganze kein Hindernis ist? Also oft haben wir ja schon auch noch das Problem, wir wollen viele digitale Informationen in den Raum bringen, wir wollen eine tolle Erfahrung schaffen, aber diese Schnittstellen sind oft noch sehr hinderlich. Auch die Erfahrung durch ein Tablet durchzuschauen ist oft eine Barriere für die Raumerfahrung. Also auf einmal wird es ja dann doch wieder 2D, was jetzt ja nicht unbedingt unser Interesse ist. Es kam ja vor 2 Wochen da die Apple Glasses raus. Das ist vielleicht ein Potenzial, dem man sowas denken kann. Aber dann aber vielleicht wieder weg von diesem stark Hightech-Sektor, eher zu kleinen Impulsen, die dir vielleicht dein Handy auch in der Tasche gibt. Oder gewissen Möbelstücken, die als Interface eine Interaktion zulassen.
Ja, wir merken schon, also das Thema ist ein heißes und ist in die Zukunft gerichtet. Und deswegen auch interessant, ihr habt letztens auch ein großes Symposium hier in Stuttgart veranstaltet. Unlocked Gaming öffnet Kultur, wo ihr, glaube ich, ganz viele Museumsmacher und also Museumsleute schon mitgenommen habt auf diese Reise, in diese Kulturnische, wo das Thema vielleicht so gerade behandelt wird. Das ist jetzt auch gemein von mir, würde ich sagen, das ist ein bisschen eine Nische. Was müsste passieren quasi? Also welche Schwelle müsstet ihr übertreten noch, dass also diese Vorteile und diese Technologie im Mainstream noch stärker ankommen?
Das Nischendasein, Das hat sich über die letzten Jahre schon sehr gewandelt. Also mehr als die Hälfte der Bevölkerung spielt Videospiele. Das Nischendasein ist schon seit einigen Jahren ein bisschen überholt. Was beim Symposium anlockt, die Prämisse war, von der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste und dem Blindenmuseum und uns zusammen, die wir das alle gemeinsam kuratiert haben, war, dass wir diese Frage des Nischendaseins gar nicht stellen. Also wir haben das als Prämisse genommen, Gaming ist Leitkultur, Gaming ist relevant und Gaming kann einen sehr wichtigen Beitrag dazu leisten, Kultur zu vermitteln oder auch Kultur zugänglich zu machen. Und wie gehen wir das jetzt an? Diese lange Diskussion, die davor oft kommt, dass man die direkt weglassen kann und direkt ins Arbeiten oder ins Ärmel hochkrempeln kommt.
Was mich natürlich als Architekt auch immer noch mal interessiert, wenn wir jetzt mal aus dem Maßstab des Innenraums herausgehen und quasi auf ein Gebäude, was sind Ideen quasi auch für die Anwendung in ganzen Städten und Agglomerationen?
Also ein großes Potenzial, wenn wir jetzt mal, ich schließe jetzt einfach mal an diesem Kulturthema an, ist es, dass man auf einmal Themen oder Inhalte dezentral denken kann. Man kann die Inhalte vom Museum auf einmal überall in der Stadt platzieren und eigentlich so die Museumsgrenze und die räumliche Grenze erweitern und so auch wiederum das Publikum erweitern und die Erfahrung erweitern. Das gilt aber für ganz viele andere Themen natürlich gleichermaßen, ob das jetzt die Veränderung von den traditionellen Ladengeschäften ist, die momentan einfach irgendwie notwendig ist oder leider notwendig, wie auch immer. Auf jeden Fall muss es dort eine Veränderung geben, dass es noch eine Relevanz für diese physischen Ladengeschäfte gibt. Und ich glaube, auch dort ist es sinnvoll, über solche Erweiterungen nachzudenken in den digitalen Raum im Sinne von, wo ist die Grenze des Ladengeschäfts oder wie wird man geleitet?
Also wie kann man quasi jetzt auch jenseits der Museumsmauern die individuelle Experience stärken, ja, Teil von was Größerem sein, eingebunden in irgendwie eine Struktur, die mich interessiert. Im Ergänzen vielleicht noch zum Ladengeschäft natürlich auch das Thema, wie kommunizieren wir. Also früher gab es den Marktplatz, heute gibt es Twitter oder X, wie es mittlerweile heißt. Was hat sich in dieser Kommunikation verändert? Ja, offensichtlich gibt es ein Bedürfnis zu sprechen oder einen Forumsgedanken zu haben. Wie kann man jetzt doch wieder irgendwie physische Orte mit digitalen, aber kollektiv erfahrbaren Medien ausstatten, die vielleicht einen gewissen Teil von niederschwelliger Kommunikation zwischen Menschen ermöglichen?
Jetzt verstehe ich auch das Wort nicht kommerziell, weil natürlich kann man das kommerziell maximal ausschlachten und dich beim durch die Stadt gehen total erschlagen. Aber eigentlich ist es ja genauso dieses wieder ganz anders miteinander auch in Kommunikation kommen können, Dinge miteinander teilen. Das, was ihr vorhin auch gesagt habt, ist ja Quatsch, wenn jeder mit seinem eigenen Erlebnis rausgeht und dann hat ja das Kollektiv nichts davon oder die Gemeinschaft nichts davon. Also das muss man ja auch wieder ganz differenziert betrachten. Also jetzt kommen ja noch mehr Schichten auf, aber jetzt wird's noch spannender, weil genau das ist ja das, was wir eigentlich auch für diesen Wandel brauchen. Alles mal kurz auf den Kopf stellen, neu denken und gucken, wie man die Dinge so sortieren kann, dass die Leute auch wieder Spaß haben. Spaß an Gemeinschaft, Spaß am Rausgehen, Spaß am Miteinander auskommen, gemeinsam was entdecken, so raus aus der Individuenkiste und wieder zurück in so ein Kollektiverlebnis. Oder bin ich da jetzt ein bisschen zu sozialromantisch?
Nee, also als Startpunkt absolut richtig. Ist ja absolut relevante Frage, wie man jetzt digitale Technologien nicht halt nur irgendwie verwendet oder digitale Kommunikationsstrukturen nicht nur irgendwie anwendet, sondern wie man sie halt auch ein Stück weit kultiviert. Und dann ist diese digitale Kommunikationsthemen oder eine erweiterte Realität wieder zurück in den öffentlichen Raum zu bringen, anstatt nur vor meinem Bildschirm. Strukturen, räumliche zu finden, die das einfach zulassen, ist ja ein absolut notwendiger Schritt, wenn wir eben über diese Kultivierung von digitaler Technologie sprechen und nicht nur die vielleicht sozialromantisch Gewinnmaximierung davon.
Wenn es jetzt gerade wieder in die gebaute Umwelt gehen soll, dann bietet es natürlich auch ein Potenzial, eine digitale Logik auf den gebauten Raum anzuwenden, die Möglichkeit, flexibler mit dem Raum umzugehen, schneller Veränderungen zuzulassen. Eigentlich das, was wir in Städten wollen, flexible Arbeitsplätze, flexible Möglichkeit, Brand Experiences zu schaffen. Gerade aus so einer Logik von einem Moduldenken her, was irgendwie digital begründet ist, aber was dann auch sich wieder im Physischen äußern kann, was Veränderungen zulässt, was heute das eine sein kann, in 6 Wochen was anderes sein kann. Da sehen wir schon großes Potenzial drin.
Gerade wenn wir auch über das nachdenken, wie wir den Bestand oder wie wir Nutzungsüberlagerung bekommen, nicht nur jetzt von der Fläche, sondern auch zeitliche Überlagerung, dann ist das ja natürlich auch total spannend. Das würde ich jetzt mal zum Thema unserer letzten Frage machen und diese immer eine persönliche, wo ihr selber sagen dürft, wo ihr gerne ein Stellschräubchen drehen würdet. Und ich weite sie mal ein bisschen auf. In welchem Umfeld, welchem Kontext, welcher Maßstabsebene würdet ihr gerne mal ein Projekt umsetzen? Also was kribbelt euch in den Fingern, wenn Budget und Zeit keine Rolle spielt?
Dann würde ich mal mit dem Offensichtlichen starten, eine Museumstypologie grundsätzlich zu hinterfragen, wie das Erlebnis von, ich entscheide zu Hause an meinem Smartphone, ich gehe in dieses oder jenes Museum, bis hin zu, ich poste danach was auf Instagram über diesen Museumsbesuch, alles, was so dazwischen hängt, mal in einem Erlebnis oder in einem Erlebnisstrang zu entwerfen, gemeinsam mit der Typologie des Museums, wäre eine super spannende Aufgabe, von außen ins Museum rein, innerhalb des Museums die Raumgestaltung, Abfolge oder auch die Vernetzung von den verschiedenen Angeboten, sich da mal grundlegend damit auseinanderzusetzen, wäre super spannend. Auch im Bestand.
Und das ist jetzt natürlich der Vorteil vom Ersten, der redet, das Thema Museum ist belegt. Jetzt seid ihr dran.
Ja, ich würde vielleicht anschließen. Wie es uns eben einfach ein Bedürfnis ist, jetzt mal diese Worthülse Museum der Zukunft mal mit Inhalt zu füllen oder da versuchen, mal wirklich dran zu arbeiten, ist es uns auch ein Stück weit ein Bedürfnis im Thema, wie lernen wir? Ja? Also wie bilden wir Menschen aus? Was für eine Rolle spielen digitale Inhalte, digitale Kommunikation, digitaler Wissenserwerb? Inwiefern können die sich jetzt ausdrücken in einer vielleicht veränderten Universitätstypologie? Wahrscheinlich wäre, um jetzt anzuschließen an das Museum, sagen wir mal, die Erweiterung der Universitätsbibliothek ein Thema, das uns wahnsinnig interessieren wird. Sagen wir mal, wie funktioniert digitale Wissensproduktion? Wie funktioniert digitaler Wissensaustausch? Wie funktioniert hybrider Wissensaustausch? Wie sind Settings, in denen Kommunikation mit digitalen Mitteln gut funktioniert oder mit digitalen Hilfsmitteln? Und wie funktioniert vielleicht auch Präsentation? Gerade wenn man aus dem Architekturstudium kommt, ist das natürlich ein wesentlicher Bestandteil. Wie funktioniert eine Präsentation von Ergebnissen, die auch anderen zuteil werden soll? Einfach in einer zeitgemäßen Art und Weise. Das heißt, so ein bisschen der Hands-on-Teil von einer Universitätsbibliothek, das fänden wir schon mal super spannend.
Tobias, du bist noch dran.
Also ich würde jetzt vielleicht an das Thema, was wir vorher kurz angeschnitten haben, anschließen. Wie könnte man denn Bestand digital denken? Finde ich nach wie vor eine sehr spannende Frage. Wie können wir diese sehr dichten Strukturen, die momentan viel ungenutzt sind in den Zentren unserer Innenstädte, wie können wir die anders denken und was könnte da das Digitale für einen Mehrwert haben? Wie wir die Räume programmieren, wie wir die zusammenschalten, wie wir sie flexibel und future-proof aufstellen können mit einer Idee des Digitalen im Sinne von, wie schalten wir die Räume zusammen, wie leiten wir Leute dadurch, wie können wir die Räume flexibel im Sinne ihrer Größe und Proportion halten, um da die Anpassungsfähigkeit zu gewährleisten, die gerade gewünscht ist.
Das sind quasi jetzt die Aufgaben, die natürlich uns bevorstehen. Ich danke euch, glaube ich, auch im Namen unserer Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich mit dem Thema sicherlich noch gar nicht so intensiv auseinandergesetzt haben, dass ihr einen kleinen Einblick in diese Welt gegeben habt, da auch quasi ein bisschen die Zukunft schon mal mitdenkt für alle. Und deshalb also ganz vielen Dank für eure Zeit und den Input, den ihr heute quasi in die Runde geliefert habt. Und allen Zuhörern und Zuhörerinnen sage ich bis zum nächsten Mal, der nächsten Folge von den Jung Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.